Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Auf seiner Suche nach Geld appelliert der internationale Währungsfonds in Davos auch an China und Brasilien. So ändern sich die Verhältnisse. Dabei sagte Timothy Garton-Ash hier im Echo noch vor einem Jahr zu Europa:
Ich glaube, diese relativer, sagen wir es mal brutal, Untergang wird nicht so schnell erfolgen. Denn Europa hat sehr viele Kräfte noch. Sie hat diese mächtige Wirtschaft.
Inzwischen ist viel passiert. Was sagt er heute? Der bekannte britische Historiker im Gespräch. Dann Mailand halbiert den Verkehr, reduziert die Luftverschmutzung und vervielfacht Wut und Ärger. Der Präsident des Fußballclubs Neuenburg Samax, Bulat Chagayev, wird festgenommen. Der Vorwurf lautet auf ungetreue Geschäftsführung. Schließlich:
Wenn sie zwei sind, dann bekommen sie näher vor der Brust eine Wamme, so eine Wurst, die wie eine Wurst aussieht. Das sollte sie eigentlich nicht haben.
Kaninchen soll es nicht besser gehen als Menschen. Jugendliche und ihr Hobby, die Kleintierzucht. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Die Krise und die Zukunft Europas sind heute das große Thema des WEF in Davos. Den prominentesten Auftritt hatte der britische Premier David Cameron als Vertreter des euroskeptischen Großbritannien. Auf der anderen Seite brach die dänische Regierungschefin Helle Thorning-Schmidt als EU-Ratspräsidentin eine Lanze für Europa. Peter Vögeli.
Europa sei verrückt, sagte der britische Premier David Cameron heute in Davos wörtlich. Europa sei verrückt, eine Finanztransaktionssteuer zu fordern, denn eine solche Steuer würde die EU in Zeiten der Wirtschaftskrise fast eine halbe Million Arbeitsplätze kosten.
Even to be considering this at a time when we're struggling to get our economies growing is quite simply madness.
Europa sei in einem bedauernswerten wirtschaftlichen Zustand und zu wenig wettbewerbsfähig, kritisierte der britische Regierungschef. Und die gemeinsame Währung Euro könne nicht funktionieren, so wie die EU heute strukturiert sei. Doch die dänische Regierungschefin Helle Thorning-Schmidt, die gegenwärtig den EU-Ratsvorsitz innehat, mochte nicht den Kopf für die Wirtschaftskrise der EU-Mitglieder hinhalten.
The core of the problem is not Europe, it is the lack of discipline in the European member states.
Das Problem sei nicht Europa, sondern mangelnde Budgetdisziplin der Mitgliedstaaten, konterte sie.
It is not Europe's fault that we have the problems that we have. It is not because we had Europe, perhaps it is because we had too little Europe.
Europa sei nicht in der Krise, weil es zu viel, sondern zu wenig Europa gebe, so die dänische Regierungschefin.
Und Europa ist auch unser Schwerpunkt in der Sendung. Dazu geht es noch einmal nach Davos, wo uns auch der britische Historiker Timothy Garton-Ash Red und Antwort stand. Zuerst hat jetzt aber Christian Löscher die Nachrichten des Tages.
In der Stadt Zürich ist am späten Vormittag der Strom für gut 2,5 Stunden ausgefallen. 10.000 Haushalte in den Stadtkreisen 1, 6 und 8 waren davon betroffen. Zahlreiche Trams und Trolleybusse blieben stehen und die Ampeln funktionierten nicht. Die Panne wirkte sich auch auf verschiedene Medienunternehmen aus. So kann etwa die Pendlerzeitung Blick am Abend nicht erscheinen. Die Ursache des Stromausfalls waren offenbar defekte Hochspannungskabel in einem Unterwerk, die Kurzschlüsse auslösten. Die Genfer Staatsanwaltschaft hat Bulat Chagayev festgenommen, den Präsidenten des Fußballclubs Neuenburg Samax. Ihm wird ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen. Nach einem Verhör sei Chagayev in Untersuchungshaft genommen worden, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte Xamax nach eigenen Angaben beim zuständigen Gericht in Neuenburg die Bilanz deponiert. Wenn die gerichtliche Überprüfung der Bilanz ergibt, dass der Club überschuldet ist, eröffnet das Gericht den Konkurs. Die Disziplinarkommission des Schweizerischen Fußballverbandes hatte Neuenburg-Xamax letzte Woche die Lizenz entzogen. Gegen den Entscheid ist ein Rekursverfahren hängig. Roger Federer ist am Australian Open ausgeschieden. Der Schweizer Tennisprofi verlor seine Halbfinalpartie gegen den Spanier Rafael Nadal in 4 Sätzen mit 7:6, 2:6, 6:7 und 4:6. Im Final trifft Nadal nun auf den Sieger aus der Partie, Novak Djokovic gegen Andy Murray. Im Kanton Schwyz verlangt die Rechts- und Justizkommission des Parlaments, dass Martin Ziegler, der oberste Richter des Kantons, nicht wiedergewählt wird. Das hat die Kommission nach einer Anhörung mitgeteilt. Am Dienstag hatte das Schweizer Fernsehen berichtet, der Schweizer Gerichtspräsident habe im Jahr 2010 illegal Telefondaten von Staatsanwälten beschaffen lassen und illegale Bespitzelung betrieben. Ziegler bestreitet diese Vorwürfe. In der Schweiz ist ein Drittel der wildlebenden Arten gefährdet. Das zeigen wissenschaftliche Gutachten, die das Bundesamt für Umwelt ausgewertet hat. Untersucht wurde etwa ein Viertel der insgesamt 46.000 bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in der Schweiz. 3% der untersuchten Arten gelten in der Schweiz als ausgestorben. 16% sind entweder vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet. In Paris hat der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten François Hollande sein Wahlprogramm vorgestellt. Unter dem Titel 60 Verpflichtungen für Frankreich startet der 57-Jährige in den Wahlkampf. Sollte Hollande Präsident werden, würde er rund 20 Milliarden Euro in Bildung und Arbeitsplätze investieren, versprach er. Im Südosten Europas haben Schneestürme ein großes Verkehrschaos angerichtet. Betroffen waren vor allem Rumänien, Bulgarien und Serbien. In Rumänien steckten hunderte Autofahrer in bis zu 3 Meter hohen Schneeverwehungen fest. Die Regierung schickte Panzer der Armee zum Schneeräumen. Weil die Schienen zugeschneit waren, entgleiste in Rumänien ein Zug mit über 100 Reisenden. Verletzt wurde niemand. Zu Problemen kam es auch im Flugverkehr. In Serbien wurden zahlreiche Busreisen gestrichen. Zugreisende mussten große Verspätungen hinnehmen. Der Schnee lag hier bis zu 2 Meter hoch. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.100 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.794 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 20,68 gehandelt und der Dollar zu 91,78 Rappen. Das Wetter. Morgen gibt es im Norden und in den Alpen gebietsweise Regen, ab rund 1000 Metern Schnee. Im Süden ist es zeitweise sonnig bei rund 5 Grad. Am Samstag fällt vielerorts zeitweise Schnee, unterhalb von rund 500 Metern zum Teil auch Regen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. François Hollande findet auf den linken Weg und gewinnt an Statur, meint unser Korrespondent. Weniger Verkehr, weniger dreckige Luft, eine super Bilanz für das Road Pricing in Mailand. Die Mailänder sehen das anders.
È un disastro, non si può prendere tra parcheggio una cosa un'altra una cifra assurda.
Dann zweimal ein Kurzschluss. Eine Bespitzelungsaktion in Schweizer Juristenkreisen und ein Stromausfall in der Stadt Zürich. Weiter zeigt ein Film, wie die Welt am Trinkwassertropf von Nestle hängt oder wie Nestle den Trinkwassertropf der Welt anhängt. Und Blume gut, alles gut. Kaninchenzucht mit Suchtpotenzial. Zuerst aber nach Davos ans World Economic Forum. Wenn man zurzeit von Europa spricht, dann geht es in erster Linie um Geld, um sehr viel Geld. Und Geld brauchen nicht nur die verschuldeten Euro-Länder, sondern auch diejenigen, die ihnen beistehen sollen. So zum Beispiel der Internationale Währungsfonds, der IWF. Er will seinen Krisentopf um 500 Milliarden Dollar aufstocken. Bisher ist das nur ein Wunsch. Wer das viele Geld einschießen soll, ist nämlich noch offen. Prominente IWF-Vertreter, wie der neue chinesische Vizedirektor Min Zhu, nutzen daher das Weltwirtschaftsforum in Davos auch, um für die dringend benötigten neuen Mittel zu werben. Warren Peters hat mit Min Zhu gesprochen.
Die Nervosität ist groß beim Internationalen Währungsfonds, denn in Europa sieht es gar nicht gut aus. Die Verhandlungen um einen Schuldenschnitt in Griechenland sind festgefahren. Damit wächst die Gefahr, dass es doch noch zu einem unkontrollierten Staatsbankrott des hochverschuldeten Südlandes kommt. Dieser Bankrott könnte die ganze Weltwirtschaft mit in den Abgrund reißen. Um zu verhindern, dass Griechenland die ganze Welt infiziere, helfe nur eins, sagt IWF-Vizedirektor Min Zhu. Eine hohe Brandmauer rund um Europa. Diese müsse so schnell wie möglich gebaut werden.
We need to build a firewall, bring the money on the table and say if anything happens, we'll be able to contain the whole issues.
Das Problem, für diese Brandmauer braucht es keine Ziegel, sondern Geld. Viel Geld. Nur so könnten die Finanzmärkte überzeugt werden, dass das Krisenfeuer gelöscht werden könne. Nur so könne Vertrauen wiederhergestellt werden, sagt Min Zhu. Den Europäern als auch dem Internationalen Währungsfonds bleibe also nichts anderes übrig, als ihre Krisenkassen schleunigst zu füllen.
Both are needed. So we need the European tranche and we bring the extra fund on the table.
Der IWF hat erst vergangene Woche angekündigt, seine Kreditmittel um die gigantische Summe von 500 Milliarden Dollar aufzustocken. 200 Milliarden haben die Europäer bereits versprochen. Weitere 300 Milliarden Dollar will der IWF bei reichen Mitgliedsländern wie China, Indien, Brasilien oder den arabischen Ländern einsammeln. Diese Länder müssten einsehen, dass eine dicke Brandmauer nicht nur den Europäern nütze, sondern allen Ländern zugute komme, weil sie helfen werde, die Finanzmärkte zu stabilisieren.
When we say we build a firewall, it's not only for Europe, it's for the whole world, because we're responsible for global financial stability.
Min Zhu gibt sich zuversichtlich, dass das Geld bald zusammenkommt.
We get a very positive response from members, so we believe we'll be able to do that.
Es ist viel Zweckoptimismus dabei, denn Zusagen gibt es bisher nicht. Im Gegenteil, die USA als größtes und wichtigstes Mitgliedsland des IWF haben schon abgewinkt. Und den Europäern geraten, ihre Krise doch bitteschön selbst in den Griff zu bekommen, soll heißen mit europäischem Geld. Auch mit der Weigerung der USA dürfte es zusammenhängen, dass der IWF jetzt Druck auf die Europäer macht, schleunigst mehr Geld für den Rettungsfonds locker zu machen. Aber nicht nur dafür. Wenn eine Einigung zwischen Griechenland und seinen privaten Gläubigern nicht gelinge, dann müssten sich auch öffentliche Gläubiger wie die Europäische Zentralbank am Schuldenschnitt beteiligen, betont IWF-Vize Min Zhu.
We need to get the ESR done first, then the public resource will follow. So both are important things.
Bisher war das ein Tabuthema. Die Europäische Zentralbank ist der wohl größte Einzelgläubiger Griechenlands. Schätzungen zufolge besitzt sie griechische Papiere im Wert von 55 Milliarden Euro. Wenn sie sich an einem Schuldenschnitt beteiligen würde, müsste sie nach Berechnungen der UBS Verluste von rund 22 Milliarden Euro verkraften. Sollte die EZB nicht genug Geld auf der hohen Kante haben, müssten die nationalen Notenbanken frisches Geld nachschießen. Mit anderen Worten, die Steuerzahler. Das zeigt, die europäische Krise ist noch längst nicht gelöst. Im Gegenteil, sie wird immer mehr zu einem Fass ohne Boden.
Maren Peters aus Davos. Der Internationale Währungsfonds hofft also auch auf China, Indien und Brasilien. Ich sprach kurz vor der Sendung mit Timothy Garton-Ash. Der britische Historiker ist Professor an den Universitäten Oxford und Stanford und einer der profiliertesten Beobachter der Zeitgeschichte. Er war mir von Davos aus zugeschaltet. Ich fragte Timothy Garton-Ash, Indien, China, Brasilien, eben noch Entwicklungsländer, jetzt Quelle der Hoffnung, steht es so schlecht um Europa?
Es steht schlimm um Europa, das kann man schon sagen, auch deswegen, weil wir Europäer, wir sind ja reich, nicht bereit sind, das Notwendige zu tun. Ich habe allerdings das Gefühl, wir werden allmählich an der Stelle kommen, wo wir das Minimum machen, um die Eurozone erstmal zu retten. Und das ist schon gut.
Genau vor einem Jahr sagten Sie bei uns, Europa stehe vor dem Untergang, aber der gehe langsam, weil die EU viele Kräfte habe, eine mächtige Wirtschaft. Inzwischen in diesem Jahr ist einiges passiert. Würden Sie immer noch von einem langsamen Untergang sprechen?
Ich hoffe, ich habe dazu hinzugefügt einen relativen Untergang. Das will nicht sagen, dass wir alle auf einmal ärmer werden, aber relativ, wenn man das Wirtschaftswachstum in China oder Indien oder Brasilien betrachtet, laut IMF wird schon 2016 die chinesische Wirtschaft im Purchasing Power Parity die größte der Welt sein. Das muss man schon feststellen, dies wird nicht das Jahrhundert Europas oder gar des Westens sein.
Also dieser relative Untergang, der beschleunigt sich.
Selbstverständlich seit der Finanzkrise. Das ist eine Krise des westlichen Kapitalismus, des demokratischen Kapitalismus. Finden wir dann in uns, in Europa, die Kraft, die Dynamik wieder aufzuholen? Das ist die Frage, die sich im Moment stellt.
Wieso eigentlich steht Europa so schlecht da?
Wir haben erstmal uns mit der Währungsunion verkalkuliert. Es gab die Probleme, die schon immer prognostiziert wären für die Währungsunion, und es gab auch Probleme, die wir nicht vorausgesagt haben. Wir sind kurzum auf einem falschen Weg gegangen, aber wir sind schon einmal da. Dort müssen wir anfangen und daraus das Beste machen.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer WEF-Eröffnungsrede gestern für ein stärkeres Europa plädiert, für eine vertiefte europäische Integration. Aber gerade Deutschland hat ja keine Leidenschaft für diese EU. Frau Merkel, fehlt die Kraft der Überzeugung?
Das war eine eigentlich in Frage und Antwort mit Herrn Professor Schwabe eine erstaunliche Antwort von Angela Merkel. Eine Vision von den Vereinigten Staaten von Europa in 20 Jahren, wie man es seit 20 Jahren nicht hört, nicht wahr? So wird es wahrscheinlich nicht kommen, vermute ich. Aber es gibt Stärke, es gibt Kräfte in Europa, die noch nicht ausgeschöpft sind. Ich nenne zum einen die Möglichkeiten der Erweiterung. Ich nenne zum zweiten eine unglaublich gut ausgebildete Bevölkerung. Wir müssen jetzt an diese Quellen neue Dynamik wirklich schöpfen.
Ist es denn eigentlich gut, wenn Deutschland die Führung übernimmt?
Deutschland übernimmt die Führung in der, sagen wir es mal so, in der Wirtschaftspolitik, in der politischen Ökonomie. Das ist eine Tatsache und ich habe damit überhaupt kein Problem. Es ist nun mal die größte Wirtschaft der Europäischen Union. Was schlecht ist, es fehlt gleichzeitig die außenpolitische Dimension, die sicherheitspolitische Dimension, die europäische Antwort auf der arabische Frühling. Das kommt überhaupt nicht zu Wort, weil Europa schon wieder in einem Nabelschau befangen ist, nicht wahr? Erstmal war der Nabelschau zur Verfassungsfrage, zu den Institutionen, jetzt ist es Nabelschau in Sache Eurozone.
Diese Position, die Deutschland innerhalb von Europa übernommen hat, Sie sagen, Sie haben kein Problem damit, aber Europa offenbar doch, schreckt schon etwas zurück von zu viel Deutsch.
Ich sehe das anders. Es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig man zurückschreckt von dieser sichtbaren Tatsache, wenn man die Geschichte des 20. Jahrhunderts bedenkt. Ich habe kein Problem damit, dass ein jedes Land, wie auch die Schweiz, seine eigenen nationalen Interessen ruhig definiert. Das tut im Moment auch Deutschland. Denn wir werden dann feststellen, wenn nicht identisch, sind diese nationalen Interessen, ob von Frankreich oder Großbritannien oder Deutschland, weitgehend überdecken sie sich.
Ja, Sie sprechen Großbritannien an, die formulieren ihre Interessen ja nicht allzu ruhig. Sie selber sind ja auch Brite, Sie konnten heute Mittag die Rede des britischen Premierministers Cameron in Davos verfolgen. Der fordert die EU auf, sich an Großbritannien ein Beispiel zu nehmen. Das ist doch recht überraschend angesichts der schlechten Wirtschaftslage dort.
Das ist ein starkes Stück. Es war natürlich, reden kann der Mann, ja. Es war eine sehr gekönnte Rede. Das Problem ist, seine Politik hat zur Folge die Selbstmarginalisierung Großbritanniens in der Europäischen Union. Und das ist schmerzlich und ist nicht gut, nicht nur für Britannien, sondern auch für die ganze Europäische Union. Wenn es um die Außen- und Sicherheitspolitik geht oder auch um die Finanzpolitik, darf Britannien nicht fehlen.
Aber die Stimmen in London, die antieuropäischen Stimmen, die werden immer lauter. Kehrt Großbritannien womöglich der EU bald den Rücken?
Oder eher umgekehrt. Wenn es in diesem fiskalischen Kompakt so kommt, dass 26 Staaten weitergehen, da bleibt sozusagen Großbritannien an der Strecke. Also ich wünschte mir, dass die Briten sich die europäische Frage klar und deutlich stellen würden. Ja oder nein? Wollen wir an diesem großen Projekt teilnehmen oder nicht? Ich befürchte, wir werden wie dem berühmten britischen Held Hamlet noch weitere 10 Jahre durchwürsteln. Wir werden weder ja oder noch nein sagen, sondern immer wieder jein.
Timothy Garton-Ash, ausgerechnet in der Krise, wo Nationalismus und Protektionismus erstarken, wäre eine europäische Identität gefragt. Rächt sich jetzt, dass Europa zuerst auf eine gemeinsame Wirtschaft gesetzt hatte, statt auf eine gemeinsame Kultur?
Wissen Sie, wir haben eine europäische Identität. Wenn man auf diesem Kontinent herumkommt, ist man gleichzeitig im Ausland und irgendwie zu Hause. Sie besteht im Lebensstil, in Lebensqualität, in bestimmte Wörter, die existiert. Was uns fehlt, ist ein Projekt, eine Zukunftsvision, etwas, was diese Vergangenheit und Gegenwart mit einer Zukunftsvision verbindet.
Das war der britische Historiker Timothy Garton Ash. Er ist Professor in Oxford und Stanford und im Moment ein wichtiger Beobachter und Gesprächspartner am WEF in Davos. Am Sonntag eine Rede, die die Seele wärmte, heute ein klassisch linkes Wahlprogramm. François Hollande, der sozialistische Präsidentschaftskandidat, hat diese Woche in Frankreich die Aktualität dominiert. Bei seinem Programm setzt er vor allem auf die Jugend. Er will ihre Ausbildung verbessern und ihren Einstieg in die Arbeitswelt fördern. Aber auch die Alten gehen nicht leer aus. Um die Reformen zu finanzieren, will Hollande die Reichen stärker zur Kasse bitten. Aus Paris, Rudi Meder.
Der Wandel im Stil ist bemerkenswert. Im eleganten grauen Anzug mit weißem Hemd und dunkelblauer Krawatte, so trat François Hollande vor die Medien. Er sprach ruhig und bestimmt, schon fast präsidial. Verflogen war jeder Hauch von Improvisation und Nonchalance. Die Jugend steht im Zentrum von Hollandes Programm.
Aujourd'hui, 4 jeunes sur 5 sont en contrat précaire. Comment s'installer dans la vie?
4 von 5 jungen Menschen haben heute einen befristeten Arbeitsvertrag. Wie kann man so ins Leben starten, ohne jede Sicherheit? Deshalb meine Idee eines Generationenvertrags.
D'où l'idée du contrat de génération.
Dieser Generationenvertrag sieht vor, dass Unternehmen von Sozialabgaben befreit werden, wenn sie einen jungen Mitarbeiter einstellen und gleichzeitig einen alten Arbeitnehmer weiter beschäftigen. Außerdem sollen 150.000 Stellen für Jugendliche im öffentlichen Dienst geschaffen werden, vor allem in Quartieren und Regionen mit einer hohen Arbeitslosigkeit.
Ces emplois d'avenir seront davantage ciblés sur les quartiers où il y a les taux de chômage les plus élevés. 150.000 emplois d'avenir seront donc créés.
Das alles kostet Geld, genauso wie die Wiedereinstellung von Lehrern, die Sarkozy wegrationalisiert hat. Oder wie die Wiedereinführung des Rentenalters 60 für all jene, die sehr jung, also mit einer bescheidenen Ausbildung, ins Erwerbsleben eingetreten sind. Sarkozys Regierungspartei UMP spottet bereits, François Hollande lebe in einer Traumwelt, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun habe. Sein Programm führe das Land in den finanziellen Ruin. Doch François Hollande ist überzeugt, seine Reformen seien zu finanzieren und er könne das Budget bis zum Jahr 2017 wieder ins Lot bringen. Der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten will dazu Steuerschlupflöcher stopfen und die Steuerflucht bekämpfen. Die Vermögensteuer soll erhöht und hohe Einkommen sollen steuerlich stärker belastet werden. Hohe Einkommen, das sind Einkommen von über 150.000 Euro pro Jahr. Schließlich sollen Unternehmen auf Überstunden wieder Sozialabgaben entrichten. Das alles, so François Hollande, belaste vor allem Unternehmen und die Reichen und komme den Benachteiligten zugut. Über die Zahlen und Lasten wird man streiten. Doch so viel steht fest, nach einem gelungenen Auftritt vom vergangenen Sonntag, mit dem Hollande seine Anhänger in Le Bourget zu begeistern wusste, legt er heute ein Programm vor, das den linken Flügel seiner Partei zufriedenstellt, ohne dass er sich in völlig utopische Dimensionen versteigt. Es scheint, als habe François Hollande nach einem ziemlich missglückten Auftakt seines Wahlkampfs endlich Tritt gefasst. Er profiliert sich immer mehr als ernsthafter Kandidat für das Amt des Präsidenten.
Von Paris nach Mailand. Wer dort mit dem Auto ins Stadtzentrum fährt, muss seit 10 Tagen dafür bezahlen. Citymaut heißt die neue Gebühr. Eine solche gibt es auch in London, Stockholm und Kopenhagen. In Mailand werden die 43 Einfahrtsstraßen in das 8 Quadratkilometer große Zentrum von Kameras überwacht. Und wer erfasst wird, der bezahlt 5 €. Die Folgen davon sind spektakulär. Der Verkehr in der Innenstadt hat sich fast halbiert. Die Schadstoffbelastung in der Luft hat um ein Drittel abgenommen. Doch etwas hat massiv zugenommen. Die Aggression in der Bevölkerung gegen diese verkehrspolitische Revolution. Alexander Grass aus Mailand.
Pier Francesco Maran ist 31 Jahre alt. Der schlaksige Politikwissenschaftler ist der Transportminister der Millionenstadt Mailand und er hat den wohl härtesten verkehrspolitischen Job, den es gibt in Europa. Bei einem Informationsabend über die City-Maut vor zwei Wochen wurde Pier Francesco Maran noch niedergeschrien.
L'unico modo per non essere contestati è non fare niente.
Nur wer nichts tue, der ernte keinen Widerspruch. Das sagt Pier Francesco Maran in seinem Büro. Die neue Stadtregierung gebe es seit 6 Monaten und sie sei angetreten, um die Stadt zu verändern, bei Umwelt und Verkehr, dort, wo jahrelang nichts getan worden sei.
Il dato più importante è che prima entravano circa 100.000 auto in centro.
Früher seien pro Tag 100.000 Motorfahrzeuge ins Stadtzentrum gefahren. Dank der City-Maut sei es nun die Hälfte. 30.000 Benutzer seien auf den öffentlichen Verkehr umgestiegen. Knapp 80% der Stimmbürger hätten bei einem Referendum solche Verkehrsgebühren ausdrücklich verlangt. Menschen stehen dicht gedrängt in einer U-Bahn-Station, das obwohl der Fahrplan stark ausgebaut worden ist. Die Einnahmen aus der Straßengebühr werden investiert in den öffentlichen Verkehr. Doch außerhalb des gebührenpflichtigen Bereichs in Mailand ist der Autoverkehr gewohnt hektisch. Fußgängerwege und Fahrbahnen sind illegal zugeparkt, Handwerker stehen beieinander und schimpfen. Es sei ein Desaster, schimpft ein Elektriker. Für die Reichen seien 5 Euro City-Maut kein Problem, doch die Kleinen und die Arbeiter, die würden geschröpft. Ein Gebäudetechniker pflichtet bei, vor einem Jahr noch habe seine Firma 10 besonders umweltfreundliche Autos beschafft, um unter dem alten Gesetz freie Zufahrt zur Innenstadt zu bekommen. Hinausgeworfenes Geld, schimpft er.
Questi qua del centro, che abitano qua, sono costretti a pagare.
Wer im Stadtzentrum wohne, der müsse zahlen, um nach Hause fahren zu können, sagt diese Frau. Bezahlen müsse, wer im Zentrum arbeite, wer die Kinder hier zur Schule bringe, wer einkaufen gehe. Im Vorzimmer des Transportministers von Mailand ist niemand erstaunt, dass bei dieser Straßenumfrage nur geschimpft wurde. Die Berlusconi-Partei will aus der Opposition heraus die Stimmung nutzen. Sie sammelt für ein Referendum. Doch für Pier Francesco Maran bleibt Verkehrspolitik ein Schlüsselthema. Offene Fragen gäbe es und wie, sagt er. Das wilde Parkieren außerhalb des Cityrings müsse jetzt unter Kontrolle bleiben. Die U-Bahnen seien zur Stoßzeit überfüllt. Immerhin gäbe es die zusätzlichen Züge. Seit Jahrzehnten seien Investitionen in Infrastrukturen zurückgeblieben. Zaubern könne er nicht. Aber die ersten Resultate, die seien positiv.
In Italia in questi anni non c'è stata un'attenzione a ridurre il numero di auto.
In Italien sei in den letzten Jahren der Privatverkehr nicht eingeschränkt worden, sagt er, der öffentliche Verkehr sei nicht gefördert worden. Es gehe jetzt um das ganze Land. Die Lastwagenrevolte gefährdet die Versorgung der Städte, sagt Maran. Italien ist allzu abhängig vom Straßentransport. Die Schiene muss gefördert werden. Es ist Zeit, das zu ändern. Endlich bewegt sich etwas, sagt er, in ganz Italien.
Alexander Grass. Mit seinem Beitrag ist es 18.29 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einer Schweizer Bespitzelungsaffäre, jungen Kaninchenzüchtern und einem Schweizer Dogfilm. Zuerst aber geht's nach Zürich. Dort passierte kurz nach 11 das Unerwartete, ein Kurzschluss, ein defektes Kabel in einem Unterwerk einer Schaltanlage. Und das mitten in der Stadt. Rund 10.000 Haushalte, viele Läden, Büros und Beizen waren ohne Strom. Auch Tram und Trolleybusse konnten nicht mehr fahren. Nach knapp 3 Stunden war der Spuk vorbei. Zürich-Korrespondent Corinne Vinzenz.
Man sah am Mittag mitten in der Stadt Zürich schnell einmal, dass etwas anders war als sonst. Auf der Gehbrücke zwischen See und Limmat standen Trams und auch am Bellevue blieben sie stecken und am Limmatquai mit seinen vielen Restaurants und Läden waren weniger Leute unterwegs als sonst. Kein Wunder, in den Geschäften war es dunkel, das hielt vom Shopping ab, wenn auch nicht alle.
Ja, es kommen doch ein paar Einzelne rein. Es ist ja noch eigentlich eine sehr spezielle Atmosphäre, so ein bisschen im Dunkeln mal shoppen. Erleben wir ja nicht alltäglich, ja.
sagte die Filialleiterin eines Kleiderladens am Limmatke. Im nahen Zunfthaus zur Zimmerleuten kam der Stromausfall wie in vielen Restaurants kurz vor Mittag zur absoluten Unzeit. Auf dem Elektroherd ging nichts mehr. Wirt Florian Kunzendorf musste das Essen in einem Partnerbetrieb in einem anderen Stadtteil kochen lassen, damit trotzdem etwas Warmes auf die Tische kam.
Eine außergewöhnliche Situation, die wir so noch nie hatten. Aber wir haben jetzt 50 zufriedene Gäste und die Gäste spüren auch, dass man sich angestrengt hat, dass man alles Mögliche getan hat. Die Gäste sind irrsinnig zufrieden und wir haben super Feedback.
Dass die Leute den Stromausfall mit Humor nahmen, beobachtete auch André Meyer. Er ist Leiter Netz bei den Zürcher Verkehrsbetrieben. Und das, obwohl auf einem Teil der meistbenutzten Tramlinien zwischen Bellevue, Bahnhof, Tiefenbrunnen und Zoo nichts mehr ging.
Wir versuchen eigentlich vor allem im Moment auf den gesperrten Streckenabschnitt mit Bus zu fahren. Das ist das eine Ziel. Und das andere Ziel ist, dass wir unsere Kunden wirklich gut informieren können auf den Plätzen. Und ich bin eigentlich sehr erstaunt, dass die Leute das sehr locker eigentlich nehmen.
Dass der Stromausfall relativ lange dauerte, liegt daran, dass es schwierig war, zum kaputten Kabel in der unterirdischen Anlage vorzudringen. Dazu war ein relativ aufwendiger Feuerwehreinsatz nötig. Harry Graf, Sprecher des Zürcher Elektrizitätswerks.
Wir mussten in das dritte Untergeschoss vorstoßen, weil in diesem Unterwerk war alles voller Rauch. Es gab eine Rauchentwicklung, sehr stark. Wir mussten da zusammen mit Schutz und Rettung der Stadt Zürich uns vorkämpfen und die schadhafte Stelle ausfindig machen, damit wir dann anschließend die entsprechenden Umschaltungen und Notmaßnahmen treffen konnten.
Punkt 13.41 Uhr, nach gut 2,5 Stunden, war diese Arbeit erledigt. Aus den Steckdosen in der Zürcher Innenstadt kam wieder Strom, die Lichter in den Geschäften und Büros gingen an und die Trams rollten wieder.
Der oberste Richter im Kanton Schwyz soll Staatsanwälte bespitzelt haben. Nun will ihn die Justizkommission weghaben. Sie empfiehlt dem Parlament, den Gerichtspräsidenten im Juni nicht mehr wiederzuwählen. Das tönt höchst ungewöhnlich, doch der absehbare Abgang kommt nicht aus heiterem Himmel. Er ist lediglich der Höhepunkt einer unrühmlichen Justizgeschichte im Kanton Schwyz. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Heillos zerstritten ist die Schweizer Justiz schon seit langem. Angefangen hatte es 2009. Damals stritten sich Staatsanwaltschaft und Kantonsgericht darüber, mit welchen Mitteln zwei Tötungsdelikte an jungen Mädchen aufgeklärt werden durften. Es ging um die Handydaten der beiden Opfer. In der Folge deckten sich der damalige leitende Staatsanwalt und der oberste Kantonsrichter gegenseitig mit Vorwürfen ein. Indiskretionen und Amtsgeheimnisverletzungen gehörten quasi zur Tagesordnung. Das Klima vergiftete sich zusehends. Seit einigen Monaten versucht der Tessiner Altständerat Dick Marti, die genauen Umstände dieses Zerwürfnisses aufzudecken. Die Schweizer Regierung beauftragte ihn mit der externen Untersuchung. Ein erstes personelles Opfer hatte der Justizstreit bereits Ende Jahr gefordert. Der frühere Chef der Staatsanwaltschaft musste seinen Hut nehmen. Das gleiche Schicksal droht nun auch seinem Widersacher beim Kantonsgericht. Nachdem die Fernsehsendung «Schweiz aktuell» aufdeckte, dass Kantonsgerichtspräsident Martin Ziegler ohne rechtliche Grundlage Telefondaten von Staatsanwälten beschafft haben soll, hat die Parlamentarische Justizkommission genug. Nach einer mehrstündigen Sitzung entschied sie heute, dass der Gerichtspräsident im kommenden Juni nicht mehr gewählt werden soll. Die Querelen hätten das Ansehen und das Vertrauen in die Schweizer Justiz derart beeinträchtigt, dass es einen Neuanfang brauche. Den obersten Richter definitiv abwählen kann zwar nur das Schweizer Parlament, doch dies dürfte eine reine Formsache sein. Die Parlamentarische Kommission ist sich ihrer Sache jedenfalls so sicher, dass sie schon heute beschlossen hat, die Stelle des Kantonsgerichtspräsidenten öffentlich auszuschreiben.
Fußball, Klamotten, Computerspiele. Nicht alle Jugendlichen haben solche Interessen. Jene 3000 zum Beispiel, die in der Schweiz eine andere Passion entdeckt haben – Tiere züchten, kleine Tiere züchten. Letztes Wochenende fand die schweizerische Jugendmeisterschaft dieser Kleintierzüchter statt. Sieger ist ein Schweizer Scheck, gezüchtet im bernischen Ort Schwaben. Dort freut sich ein Geschwistertrio über diesen Triumph. Caroline Arn hat die drei besucht.
Michael Steffen, 15-jährig, groß gewachsen, die Haare kurz geschnitten. Die Hände fahren routiniert über das weiße Kaninchen im Stall, weiß mit den perfekten schwarzen Flecken. Er zupft hier, streichelt dort, ist stolz auf seinen Schweizer Scheck.
Die ist eine recht grosse Hase, die mächtig ist und schöne Seitenzeichnung hat. Sie hat einen super schwarzen Schwanz so hinten, die Blume ist super ausgefärbt, eine super Kopfzeichnung hat sie.
Alles Gründe für den Sieg. 50 Kaninchen haben einen Teil des geräumigen Bauernhofes in Beschlag genommen. Michael und sein Bruder Daniel verbringen seit Jahren täglich 1,5 Stunden mit Füttern und jeden Samstagmorgen mit Misten. Auch wenn Michael die überzähligen Kaninchen zum Metzger bringt, er züchtet und hält sie aus Leidenschaft, trainiert sie, damit sie mit kurzen Berührungen sitzen wie ein Bild, die Ohren gespitzt.
Der erste Eindruck, der zählt eigentlich am meisten, wenn so ein Küng auf den Tisch kommt und gerade hersteht. Der hat sicher schon einen halben Punkt mehr, als wenn er am Boden liegt oder irgendwie rumsäckelt oder noch irgendwie abgeht.
Daniel Steffen ist 18-jährig, lernt Landmaschinenmechaniker, teilt sein Hobby mit dem Bruder.
Es ist interessant, wie sich die Tiere entwickeln. Ja, es braucht viel Zeit und Glück.
Mit Zeit und Geduld immer wieder etwas ausprobieren, bis es gelingt. Was beim Züchten funktioniert, nütze ihm auch in seiner Lehre, sagt er. Doch es läuft nicht immer alles rund, sagt die kleinere Schwester.
Ich habe einen Bock und einen Hase ausgestellt. Und die Hase hatte hinten einfach einen Steilrücken. Ich sage, der sei gut. Und man kann leider nichts mehr machen, aber ich habe etwas mehr erwartet. Ja.
Andrea ist 13-jährig. Die Bewertung der Richter beeindruckt sie aber nicht. Trotz schlechter Platzierung, sie weiß, was sie will.
Das macht mir nichts, weil ich weiß ja, dass es ein schöner Küngel ist. Und das macht mich gar nicht traurig.
Ein Sachsengold ist es, klein und orangebraun. Andrea züchtet, weil sie nicht nur den Brüdern zuschauen will, und die Brüder züchten, weil sie dem Vater nicht immer nur zuschauen wollten.
Der Vater war viel einfach unterwegs mit einer coolen Ausstellung. Und dann hat man gedacht, ja, ich will auch mal gehen. Und dann ist man auch gegangen und jetzt geht mehr, ich ging wie mehr.
Zuerst mit Schafen und dann mit Kaninchen. Nicht nur für sich, sondern auch im Verein.
Wir haben Club heute und dort sind wir mehr. Und dann sieht man sich sonst noch mehr, wenn man aneinander geht, geht Küngeln schauen. Ja, bei den Schafen macht man das eigentlich nicht unbedingt viel.
Etwas zusammen trinken, Raclette essen und fachsimpeln. Vernetzen sich die Jugendlichen auch im Internet?
Also ich habe schon Facebook, aber ich gehe praktisch nie drauf. Und nein, ich tue auch nicht Fotos von den Küngeln oder so.
Ich bin jetzt gar nicht eigentlich im Computer und ich habe auch eigentlich keine eigene Seite. Das ist nicht so, der Computer ist nicht so mein Freund.
Unter dem Strich trägt auch das Kaninchenzüchten die typischen Merkmale einer Jugendkultur. Äußerlichkeiten sind wichtig.
Wenn man ein schönes Tier hat, dann ist man ja eigentlich meistens glücklich.
Die Jungen sind unermüdlich im Ausgang.
So vom Herbst bis im Frühling ist man schon fast jedes Wochenende irgendwo eingeladen oder fort, wo man Küngelausstellungen oder sonst irgendwie Ausstellungen oder nochmal schauen. Ja, da ist man viel fort.
Und die Mutter kennt das Suchtpotenzial.
Es ist alle Jahre wie mehr, denke ich. Ich sage, ging endlich bremsen aus. Weil morgen muss ich es oder tue ich es futtern, dass sie nicht auf müssen vor der Schule oder vor dem Arbeiten. Und darum sage ich, ging, ja, jetzt tut ihr euer Mass ein bisschen behalten. He?
Damit die Kaninchenzucht nicht überbordet, hat Marianne Steffen ihrem Sohn Seidenhühner zum Geburtstag geschenkt. Denn diese legen auch Eier, welche sie zum Backen brauchen kann. Die Hühner sorgen nun dafür, dass die Kinder nicht auch noch von Kaninchen träumen.
Grosse Eltern, die schlafen da gerade im Zimmer nebendran, manchmal am Morgen kommt das Grosse oder Grossärtchen ab, gut, der hat die ganze Nacht gereiht.
Der Hund übrigens, der bellt erst beim Verlassen des Hofes.
Caroline Arn aus Ortschwaben bei Bern. Bottled Life, Leben in Flaschen, so heißt ein Schweizer Dokumentarfilm, der heute ins Kino kommt, aber seit Tagen schon für Gesprächsstoff sorgt. Im Zentrum des Films steht der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé. Der ist im weltweiten Geschäft mit dem Trinkwasser besonders aktiv. Am Film allerdings wollte Nestlé nicht mitwirken. Es sei, so wörtlich, der falsche Film zur falschen Zeit, ließ die Konzernleitung ausrichten. Filmredaktorin Brigitte Hering sprach mit Regisseur Urs Schnell.
Der internationale Großkonzern Nestlé ist Hauptprotagonist im Dokumentarfilm des Berner Journalisten und Regisseurs Urs Schnell. Und er spielt keine besonders sympathische Rolle in der Dokumentation Bottled Life. Dabei erzählt Schnell, sei es zu Beginn des Projekts überhaupt nicht die Absicht gewesen, einen Film über Nestlé zu drehen.
Die ursprüngliche Idee war, einen Film über Wasser zu machen, als eines der größten Probleme der Zukunft für unsere Erde. Wasser als Rohstoff, der wichtig ist, um zu überleben.
Während die Weltbevölkerung rasant wächst, sinken die Grundwasserspiegel. Inzwischen, so erfährt man im Film, ist verschmutztes Wasser der Hauptgrund für die hohe Kindersterblichkeit in Schwellenländern, noch vor Krieg, AIDS oder Malaria. Wem gehört eigentlich das Wasser? Dieser Frage ist Urs Schnell nachgegangen.
Wir sind dann im Lauf der Recherchen rasch auf das Geschäft mit dem Flaschenwasser gekommen und dann auch sehr rasch auf Nestlé, weil Nestlé der Weltmarktführer in diesem Geschäft ist.
Bottled Life zeigt Nestlés Geschäfte mit Trinkwasser in PET-Flaschen. Für den Film reiste der Journalist Rees Gehriger um die ganze Welt. Er besuchte Orte in den USA, in denen Nestlé Grundwasser abpumpt für Flaschenwasser und dabei auf erbitterten Widerstand von Gemeinden stößt. Er ging in Pakistan dem Erfolg von Nestlés Flaschenwasser Pure Life nach und besichtigte in Nigeria eine von Nestlé initiierte Trinkwasserleitung in einem Flüchtlingslager. Der Film dokumentiert, wie Gehriger immer wieder vor verschlossenen Türen und schweigenden Nestlé-Mitarbeitern steht. Der Konzern wollte vom Filmprojekt nichts wissen und verweigerte jegliche Mitarbeit. Urs Schnell bedauert dies. Denn Nestlés Aufstieg zum Marktleader im Wassergeschäft wäre spannender Stoff gewesen.
Das ist eine interessante, auch Wirtschaftsgeschichte. Wie haben die das geschafft? Wie haben die das angestellt? Super Strategie, gutes Marketingdenken, cleveres Vorgehen. Und da hat sich dann herausgestellt, dass Nestlé darüber nicht sprechen wollte.
Ein Film mit einem abwesenden Hauptprotagonisten? Die Autoren geben dem Konzern trotzdem Raum, finden Fürsprecher und lassen YouTube und Firmenvideos, sei Dank, dennoch Offizielle von Nestlé sprechen.
Ja, wir geben eigentlich der Nestlé-Seite verschiedene Stimmen und wir geben vor allem die Stimme dem Verwaltungsratspräsidenten Peter Brabeck, der mit seinen besten Argumenten im Film vertreten ist.
Aber trotz dieser Argumente steht Nestlé in Schnells Film am Pranger. Bottled Life erzählt die klassische Geschichte von David gegen Goliath. Auf der einen Seite der internationale Großkonzern mit seinen Geschäftspraktiken und Wirtschaftsinteressen, auf der anderen Seite Betroffene mit wenig Macht in allen Erdteilen. Das erinnert von der Anlage her an die Filme von Michael Moore, der mit viel Lust an Provokation und Konfrontation in Filmen wie Bowling for Columbine ähnlich vorging wie Rees Gehriger als Fragender in Bottled Life. Der tritt allerdings viel nüchterner und zahmer auf als Michael Moore. Man mag es gut schweizerisch nennen, große Konfrontationen und laute Kontroversen zu vermeiden. Den sachlichen Ton habe man mit Absicht gewählt, erklärt Urs Schnell.
An der Konzeption des Films haben wir darüber natürlich diskutiert, wie wollen wir vorgehen, wollen wir auf die aggressive Art, wie Michael Moore das macht, vorgehen und haben sofort gemerkt, das geht nicht, weil Michael Moore ist ein Entertainment-Mann, der hat die Unterhaltung drauf und wir sind viel sachlicher, nüchterner ans Thema rangegangen.
Der Ton des Films mag sachlich und nüchtern sein. Der Inhalt bietet Sprengstoff genug. Die zentrale Frage, ob das Trinkwasser dieser Welt ein Grundrecht oder eine verkäufliche Ware sein soll, wird noch für viele heiße Köpfe sorgen.
Das war Filmredaktorin Brigitte Hering und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetlib, für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.